Liebe Brüder und Schwestern, wie kann ich ewig leben? Das soll uns heute Morgen in der Predigt beschäftigen, diese Frage, wie kann ich ewig leben? Und der Predigttext, über den die Predigt geht, der steht in Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Der K2 ist mit 8611 Metern der zweithöchste Berg der Erde. Er liegt im Karakorum-Gebirge im Grenzgebiet von China und Pakistan. Etwas niedriger als der Mount Everest, aber er gilt als anspruchsvoller und auch als gefährlicher, tödlicher. Im August 2023 stand in der Welt und auch in anderen Zeitungen ein Artikel mit der Überschrift Egoismus am K2. Westliche Bergsteiger auf dem Weg zum Gipfel lassen einen Sherpa sterbend liegen, weil sie auf den Gipfel wollen. Also ein Sherpa, das sind die einheimischen Lastenträger. Die westlichen Bergsteiger nutzen sie, damit sie das Gepäck auf den Berg getragen bekommen. Und nun liegt dort ein Sherpa sterbend am Rand und die Bergsteiger laufen an ihm vorbei und sie sehen ihn dort sterbend liegen. Die Bergsteiger wissen, dass es nur ein kurzes Zeitfenster gibt, um auf den Gipfel zu kommen. Sie haben jahrelang trainiert, um auf diesen Gipfel zu kommen. Und sie haben meist Gelder von bis zu 50.000 Euro oder sogar auch mehr ausgegeben, um auf diesen K2 zu gelangen. Und nun liegt dort ein Sherpa sterbend am Rand. Das war nicht Teil der Buchungsbedingungen dieser Reise. Und so sind sie weitergelaufen. Sie ließen ihn liegen und sterben. Jesus sagt in der Ölbergrede in Matthäus 24, und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Also wir streben nach den höchsten Gipfeln und die Liebe in den Herzen wird kalt und stirbt ab. Vor 2000 Jahren erzählte Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und anhand dieser Geschichte sieht man schon, auch damals konnte man mit ganz bestimmten Gründen an einem Sterbenden vorübergehen und hatte ein kaltes Herz und war bereit, ihn liegen zu lassen. Aber Jesus zeigt uns mit dieser Geschichte auch, dass es einen anderen Weg gibt. Dass es auch einen anderen Weg auf dem K2 gegeben hätte, für den, der Barmherzigkeit hat. Wir lesen Lukas Kapitel 10 und ab Vers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass es lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist. Bitte lass es jetzt auch in unsere Herzen dringen und uns verändern und uns umgestalten in dein Bild. Amen. Wie kann ich ewig leben? Das ist unsere Frage und das ist auch der erste Punkt. Wie kann ich ewig leben? Und das zweite ist ganz einfach, liebe Jesus und lebe ewig. Und das dritte ist, liebe deinen Nächsten und lebe ewig. Also 3 ganz einfache Punkte, die wir uns gut merken können. Das erste, die Frage, wie kann ich ewig leben? Das zweite, liebe Jesus und lebe ewig. Und das dritte, liebe deinen Nächsten und lebe ewig. Also zum ersten, wie kann ich denn ewig leben? Wir haben hier einen Schriftgelehrten, einen Rechtskundigen, einer, der das Recht studiert hat, das göttliche Recht, der kennt das Wort Gottes in- und auswendig, kennt jede Rechtsbestimmung. Man würde heute sagen, ein Jurist, aber so eine Art religiöser Jurist, also ein Schriftgelehrter. Und der kommt jetzt mit dieser Frage zu Jesus. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Also er stellt hier eine ganz dringende Frage. Wir alle sitzen hier mit einer großen Gewissheit, dass wir schon in wenigen Jahren nicht mehr leben werden. Wenigen Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten, wenn wir noch etwas jünger sind. Aber uns ist klar, wir leben nicht ewig, wir müssen sterben. Und dieser Rechtsgelehrte, der stellt jetzt eine der ganz entscheidenden Fragen überhaupt. Er stellt die Ewigkeitsfrage. Und das ist ja eine Frage, die zu allen Zeiten gestellt wird oder gestellt werden muss. Die Frage nach der Überwindung des Todes, die Frage nach Unsterblichkeit, die Frage nach ewigem Leben. Wir haben uns schon beschäftigt mit Yuval Noah Harari, jetzt bei den Tagen über die Gleichnisse. Und dieser Mann hat sich darüber auch Gedanken gemacht und da möchte ich etwas vorlesen. Da schreibt er in seinem Buch »Eine kurze Geschichte der Menschheit«. Das wichtigste Projekt der wissenschaftlichen Revolution ist das ewige Leben für den Menschen. Nach dem Tod wartet kein Paradies auf uns, sagt er. Aber wir können ein Paradies hier auf Erden schaffen und darin ewig leben. Wenn wir nur ein paar technische Schwierigkeiten überwinden. Eines Tages wird unser Wissen so umfassend und unsere Technologie so fortgeschritten sein, dass wir das Elixier ewiger Jugend, das Elixier wahren Glücks oder jedes andere gewünschte Mittelchen zusammenmixen können. Und kein Gott wird uns aufhalten. Ist doch interessant, oder? Da sind Leute da draußen, die sehnen sich nach ewigem Leben. Und die hoffen irgendwie an dieses ewige Leben zu kommen. Und weil sie Jesus nicht kennen, suchen sie es in irgendwelchen anderen Wegen und Mitteln. Und die sogenannten Transhumanisten suchen das ewige Leben im technologischen und im medizinischen Fortschritt. Darauf hoffen sie, darauf bauen sie, dass man irgendwann so weit ist, dass man dadurch ewig leben kann. Und jetzt brechen wir nicht allzu schnell den Stab über diese Leute, sondern sagen uns, ja, das ist ja schon berechtigt. Immerhin stellen sie diese Frage, wie kann man ewig leben? Das ist ja schon mehr als viele andere tun, die diese Frage gar nicht mehr stellen. Aber woher kommt denn überhaupt die Sehnsucht in uns, ewig leben zu wollen? Warum steckt das in uns drin? Warum leben wir nicht einfach so weiter, essen und trinken und dann sterben wir und dann ist alles vorbei? Weil Gott die Ewigkeit in unser Herz gepflanzt hat. Das ist da drin, das steckt da drin und das rumort in uns. Prediger 8, Vers 17. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt und deshalb bricht sich diese Sehnsucht immer wieder Bahn und sucht nach einer Antwort. Und das ist unser Gesetzeslehrer hier. Der hat die Ewigkeit im Herzen und der sucht danach. Das ist seine Frage. Und Jesus sagt an anderer Stelle, Johannes 5, ihr sucht in den Schriften, ihr sucht in der Heiligen Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Und das ist heute ja ganz ähnlich. Ja, die Transhumanisten könnten das ewige Leben finden, wenn sie anfangen würden, die Bibel zu lesen. Aber sie suchen an anderer Stelle. Sie könnten zu Jesus kommen und das ewige Leben finden, aber sie suchen an anderer Stelle. Unser Gesetzeslehrer hier sucht immerhin an der richtigen Stelle. Er studiert ja die Heiligen Schriften. Also das macht er schon mal ganz richtig. Er kommt jetzt zu Jesus, was ja auch der Schlüssel ist. Aber hören wir genau hin, mit welchem Motiv kommt er denn zu Jesus? Habt ihr es gehört? Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn. Also er kommt mit einer falschen Motivation. Aber immerhin, er kommt zu Jesus. Und deswegen zu unserem ersten Teil. Also, wie kann ich ewig leben? Wie finde ich das ewige Leben? Drei kurze Gedanken. Dieser Schriftgelehrte, der soll uns heute ein Vorbild sein, weil er die Frage nach dem ewigen Leben überhaupt stellt. Ich finde das gut. Ich finde das vorbildlich. Genau das müssen wir tun. Wir müssen anfangen, in dieser vergänglichen Welt wieder die Ewigkeitsfrage zu stellen. Und mach anderen Mut, die Ewigkeitsfrage zu stellen. Sprich mit anderen über die Ewigkeit. Also das ist gut. Der Schriftgelehrte geht hin und stellt die Frage nach dem ewigen Leben. Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Hunger, haben wir gleich am Anfang des Gottesdienstes gehört. Hunger nach Jesus, Hunger nach ewigem Leben. Das soll uns bestimmen. Das Zweite, weil dieser Schriftgelehrte schon genau das Richtige tut, er erforscht die Heilige Schrift. Er ist einer, der hier liest, der hier fragt, der hier sucht. Und das ist gut so. Suche in der Bibel nach ewigem Leben. Und jetzt macht dieser Mann ja noch ein drittes, wesentliches, wichtiges. Er kommt zu dem, von dem die Bibel redet. Was für eine Fügung Gottes, dass der da unterwegs ist und jetzt trifft er auf Jesus, den, von dem die Bibel spricht, dass er das ewige Leben ist. Und er stellt ihm die Millionen-Dollar-Frage, nein, die Ewigkeitsfrage. Wie kann ich ewig leben? Herr Meister, was muss ich tun, damit ich ewig lebe? Machen wir das. Stellen wir die Frage nach dem ewigen Leben. Erforschen wir die Bibel nach dem ewigen Leben und kommen wir mit dieser Frage zu Jesus. Das ist das Erste. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Liebe Jesus und lebe ewig. Jetzt stellt er also die Millionen-Dollar-Frage, nein, die Ewigkeitsfrage. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und was macht Jesus jetzt? Er sagt, was steht denn im Gesetz geschrieben? Was liest du? Der Mann fragt nach dem ewigen Leben. Was macht Jesus? Lies die Bibel. Was macht Jesus, wenn es ums ewige Leben geht? Er sagt, lies die Bibel. Das ist der Ort, wo du suchen musst. Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Und jetzt antwortete er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Also er fasst die ganze Bibel zusammen im Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Doppelgebot der Liebe. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du in gewisser Weise das ganze biblische Wissen in zwei Sätzen zusammengefasst. Liebe Gott und lebe ewig. Das ist der erste Teil. Gott sagt in 5. Mose 6, Vers 5, wir haben das eben in der Lesung gehört, höre Israel, Schma Israel, dieses höre Israel, hör zu, Volk Gottes. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Der Schriftgelehrte kennt das auswendig. Das schießt aus dem heraus. Das sagt er zweimal am Tag oder mehr. Und das kennt er. Und das Zweite, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch das steht im Alten Testament, 3. Mose 19, Vers 18. Und das zusammengenommen ist der Dreh- und Angelpunkt des ganzen alttestamentlichen Gesetz, Mose und die Propheten und die Psalmen, alles zusammengefasst in diesem Doppelgebot. Tu das, sagt Jesus, du hast recht geantwortet, wenn du das tust, wirst du ewig leben. Jetzt frage ich euch, kann man denn ewig leben, wenn man das Doppelgebot der Liebe hält? Kann man ewig leben, wenn man das Doppelgebot der Liebe hält? Ja, das könnte man. Aber wir können das Gesetz nicht halten. Wir können das Doppelgebot der Liebe nicht halten. Wir schaffen es nicht, Gott zu lieben. Wir schaffen es nicht, unseren Nächsten zu lieben. Und deshalb heißt es in Matthäus 5, 17, dass Jesus gekommen ist, nicht das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Und deswegen müssen wir zu Jesus kommen, weil er das Gesetz für uns erfüllt. Das Doppelgebot der Liebe wird durch Jesus erfüllt, dem sündlosen Sohn Gottes. Und wenn wir jetzt mit unserem ganzen Leben, unserer ganzen Unfähigkeit zu lieben, unserer ganzen Schuld und Sünde zu Jesus kommen und sie ihm geben, und er geht mit deiner Schuld und mit deiner Unbarmherzigkeit und mit deiner Lieblosigkeit ans Kreuz und er wird dort hingerichtet, um deine Schuld und deine Sünde zu tragen. Und dann steht er auf von den Toten. Jesus weckt ihn auf von den Toten, um zu zeigen, dies ist mein geliebter Sohn und das ist der Weg zu mir. Dann erfüllt er das Doppelgebot der Liebe an deiner Stadt. Und deswegen ruft die Heilige Schrift, die Bibel, dich durch das Doppelgebot der Liebe zu Jesus. Und sag, komm zu Jesus, der hat das Gebot für dich erfüllt. Und wenn du zu ihm kommst, wird die Erfüllung, die er erwirkt hat, dir zugerechnet. Sie ist dein. Und dann, wenn du Jesus hast, dann hast du auch das Doppelgebot der Liebe erfüllt, weil er es für dich erfüllt hat. Und dann hast du dadurch, nämlich durch die Verbindung zu Jesus, ewiges Leben. Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Willst du ewig leben? Suchst du das, was der Schriftgelehrte suchte? Suche es. Suche es, ewiges Leben. Dann such es an der richtigen Stelle, bei Jesus. Wer den Sohn hat, Jesus Christus, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Liebe deinen Nächsten und lebe ewig. Jetzt kommen wir zum dritten. Liebe deinen Nächsten und lebe ewig. Wir haben es ja mit einem Juristen zu tun. Und als er hört, dass er Gott lieben soll von ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst, da sieht er gewissermaßen vor Augen schon das Kleingedruckte. Und die Häkchen und die Haken und die Ösen bei all dem. Und er fragt noch mal etwas genauer nach, könnten wir nicht die Gruppe der Nächsten etwas runterdefinieren und minimieren und verkleinern? Wer ist denn überhaupt mein Nächster? Also er merkt schon bei dieser Antwort von Jesus, da steckt ein dicker Haken drin. Und wir müssen das Problem irgendwie juristisch klären. Er merkt, dass er ein Sünder ist. Er merkt, dass er das nicht halten kann, weder Gott zu lieben, noch den Nächsten wie sich selbst. Und deshalb fragt er nochmal nach, wie können wir denn diese Gruppe irgendwie eingrenzen, lieber Jesus? Und wenn wir das dann genau eingegrenzt und definiert haben, dann können wir uns nochmal überlegen, ob man auf diesem Wege tatsächlich ewiges Leben bekommt. Und Jesus beantwortet nun die Frage dieses Juristen. Und er tut das mit dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und wenn damals eine Zeitungsannonce geschrieben worden wäre über diesen Zwischenfall, dann hätte die sich vielleicht so angehört. Jericho. Zwischen Jerusalem und Jericho wurde ein Reisender überfallen. Bei dem schweren Raubüberfall wurde der Mann von mehreren Unbekannten brutal zusammengeschlagen. Das Opfer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde vollständig ausgeraubt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise aus der Bevölkerung sollten an die Dienststellen der Polizei in Jericho oder Jerusalem gerichtet werden. Also so könnte sich das ungefähr angehört haben. Und wie geht das nun weiter? Als der Mann jetzt dort liegt in dieser Geschichte, es ist ja ein Bild, Vers 31. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Jetzt kommt ein Mann an dem Raubopfer vorbei, ein Priester, also ein Mann mit einer besonderen Beziehung zu Gott, ein Mann, der im Tempel dient, ein Mann hohen Ansehens, hochrespektiert, der das Gesetz und damit auch das Doppelgebot der Liebe in- und auswendig kennt. Ein Mann der Religion, ein Mann mit Vorbildfunktion. Er sieht das schwer verletzte Opfer im Straßengraben liegen. Und was macht er? Er macht ausdrücklich einen Bogen um ihn herum. Das heißt, er geht so weit wie möglich auf der anderen Straßenseite an ihm vorüber. Jetzt kann man sich überlegen, warum er das gemacht hat. Manche schlagen vor, ja, der diente am Tempel und wollte sich nicht verunreinigen, damit er dort weiter am Tempel dienen kann. Und das ist ja wichtiger, als jetzt hier zu helfen. Aber das alles steht da nicht. Es wird einfach nur gesagt, dass er an ihm vorüberging und das Opfer liegen ließ. Er hilft nicht. Eine Begründung ist letztlich nicht wichtig. Und ein zweiter kommt, Lukas 10, 32, desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Die gleichen Worte werden gebraucht, noch kürzer. Er geht einfach so weit wie möglich an dem Opfer vorbei und lässt ihn dort liegen. Auch wieder ein Mann des Tempels, auch wieder ein Mann der Religion, auch wieder ein Mann, der es wissen müsste. Er geht so weit wie möglich an ihm vorbei. Die besonders Frommen nimmt Jesus hier und sagt, sie gingen vorüber. Wie am K2. Sie gingen vorüber und ließen den Mann liegen, der dort litt. Und jetzt kommt in diesem Gleichnis eine für die damaligen Hörer völlig unverständliche Wendung, die Jesus jetzt hier einbaut. Weil jetzt ein Samariter kommt. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Die Samariter, ein verachtetes Mischvolk aus dem Norden des Landes. Die Assyrer hatten 722 vor Christus die Juden aus der Region oder die Israeliten aus der Region dort verschleppt, deportiert in den Osten und hatten dann aus den östlichen Gebieten, aus dem heutigen Syrien und Irak, dort Leute angesiedelt. Das war eine Multikulti-Gesellschaft mit einer synkretistischen Religion, also so einer Mischreligion. Und die Juden haben sie verachtet. Johannes 4, Vers 9. Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritanische Frau? Und dann kommt ein kurzer, kleiner, erklärender Satz. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritanern. Also da ist so eine soziale, gesellschaftliche, kulturelle Kluft zwischen Juden und Samaritern. Und nun gerade dieser wird jetzt hier in dieser Geschichte zum Vorbild. Ein synkretistischer, also ein multireligiöser, multikulti Ausländer aus Samaria. Der hat jetzt ein jammerndes Herz. Er erbarmt sich. Es trifft ihm im Innersten, dass dort einer liegt und verblutet und im Elend ist. Die Not dieses Mannes trifft ihn ins Herz. Er geht hin und sieht sich den Schaden an. Er lindert den Schmerz mit Öl und desinfiziert die Wunden mit Alkohol. Er reißt Tücher kaputt, um den Mann zu verbinden. Er setzt ihn auf sein Reittier und bringt ihn zur nächsten Herberge. Und dort pflegt er ihn und bezahlt 2 Tageslöhne für seine weitere Versorgung und sagt, dass er wiederkommen wird und noch mehr bereit ist zu zahlen, wenn höhere Kosten entstehen. Dieser Mann, dieser Samariter, bringt jetzt nicht die Minimalversorgung, sondern die Maximalversorgung. Er lässt es an nichts fehlen. Und dann kommt die Frage, von Jesus: Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Die Frage des Schriftgelehrten war ja: Wer ist denn überhaupt mein Nächster? Und Jesus beantwortet die Frage, indem er ihn aus der Sicht des Notleidenden fragen lässt. Wer ist denn dem Notleidenden der Nächste geworden? Der Erste? Der Zweite oder der Dritte? Ja, natürlich der Dritte, weil der zum Nächsten wurde, als er sich runterbeugte und sich die Zeit und das Geld nahm und sich einsetzte und der ein erbarmendes Herz hatte. Natürlich, der ist ihm der Nächste gewesen, ganz klar. Und Jesus sagt: Wenn du das verstanden hast, dann geh hin und tu desgleichen. Sei auch so jemand, der seinen Nächsten liebt und der dem Nächsten wird, der eben in Not und Elend liegt. Jesus fordert uns heute auf, barmherzig zu handeln. Und zwar da, wo der Herr dir und mir die Not vor die Füße legt. Machen wir keinen Bogen um die Not der anderen. Laufen wir nicht gezielt und bewusst mit einem Bogen um die Not der anderen herum. Machen wir nicht die Augen zu, wenn wir sie öffnen sollen. Lass es an dein Herz kommen, dass da um dich herum gelitten wird. Und dazu brauchen wir Jesus. Dazu brauchen wir Jesus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. So stand es hier eben vorn. Gott ist ein barmherziger Gott. Und wenn du durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben gefunden hast, dann wird dein Herz barmherzig gemacht, weil es mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes erfüllt wird. Lass dich aus der Beziehung zu Jesus bereit machen, die Not der anderen zu sehen und zu lindern. Du sollst Gott lieben durch Jesus und deinen Nächsten wie dich selbst durch Jesus. Und so wollen wir miteinander beten und füreinander beten, dass der Herr uns die Augen öffnet für die Not, die er uns im anderen vor die Füße legt. Und da brauchen wir geöffnete Augen, weil man so schnell an der Not der anderen vorübergeht. Ich denke an Jeremia, der in der Zisterne steckt. Und alle in Jerusalem wissen, dass er in der Zisterne steckt und dort stirbt. Und nur einer, und zwar ein Schwarzafrikaner, ein Kuschita mit dem Namen Ebed-Melech, ist derjenige, der sich aufmacht, sich herunterbeugt, den es jammert und den Jeremia aus dem Loch des Todes herauszieht. Einer musste es machen, um den Mann da unten zu erretten. Der hat sich erbarmt und das hat den viel gekostet, denn das hätte für ihn das Leben bedeuten können. Am Dienstag der vergangenen Woche sitzt ein Mann in Berlin in der S-Bahn und er erlebt, wie eine Gruppe von 12 Männern 2 junge Frauen belästigen. Diese Szenen sind bekannt im ganzen Land. Die meisten sehen weg und versuchen das zu ignorieren, aber dieser steht auf und hilft. Und wird brutal zusammengeschlagen. Der zahlt einen Preis dafür, dass er sich erbarmt hat und diese jungen Frauen in ihrem Elend nicht alleine gelassen hat. Wie hätte ich denn gehandelt, wenn ich 50.000 Euro für eine Gipfelbesteigung auf den K2 gezahlt hätte und nun an einer Stelle vorbeikomme, wo ein Sherpa sterbend liegt? Alle gehen weiter. Was hätte ich denn gemacht? Herr, gib mir ein Herz, das sich erbarmt. Lass mich nicht hochmütig denken, naja, ich hätte es ja richtig gemacht. Nein, die hatten alle ihre Gründe, weiterzugehen. Herr, gib mir ein Herz, das sich erbarmt. Wie geht es deinem Nachbarn, der schwer krank ist, der einsam ist? Wie oft gehen wir an dieser Not vorbei? Wie geht es den verfolgten Geschwistern in Nigeria, im Iran, in China, in Afghanistan? Kennen wir diese Not? Ach, da kann ich ja nichts machen. Doch, wir können beten. Erbarme dich und bete für sie. Das ist das, wonach sie sich sehnen, dass wir wenigstens hier in der westlichen Welt, wo wir in Freiheit leben, für sie beten. Und wer erbarmt sich über die jungen Leute auf der Parkbank, denen keiner das rettende Evangelium sagt? Wer erbarmt sich und geht hin und sagt es ihnen, damit auch sie das ewige Leben haben? Siehst du die Not des Bruders und der Schwester neben dir in deiner Gemeinde? Oh, wir sehen, wir haben eine große Aufgabe in der neuen Woche. Und wir merken, ja, wer ist denn nun mein Nächster? Wir stellen die gleiche Frage wie der Jurist. Und wir können nur sagen, Herr, erbarme dich. Und öffne mir die Augen, dass ich sehe, wo ich dem anderen zum Nächsten werden soll. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wie kann ich ewig leben? Liebe Jesus und lebe ewig. Wie kann ich ewig leben? Liebe deinen Nächsten und lebe ewig. Amen.